Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute Politik und Preise und Preispolitik. Wir reden darüber, was sich nach der Bundestagswahl dringend ändern sollte und was tatsächlich so bleiben kann und darf, wie es ist bis jetzt, trotz Übergewinnen, steigender Preise, Mogelpackungen und. Und darüber kann ich sprechen mit jemandem, der es wissen muss. Professorin Melanie Speck war Expertin im Bürgerrat Ernährung des Deutschen Bundestages. Und da wurden tatsächlich ganz normale Menschen, so wie wir hier, befragt, was sie sich denn erhoffen an Einfluss von Politik auf die Lebensmittelbranche und was sie sich von der Lebensmittelbranche so erwarten. Die Antworten, die liegen jetzt seit einem Jahr vor. Was hat sich seitdem getan und wie blickt denn eine Expertin wie Melanie Speck auf diesen Bundestagswahlkampf, in dem die hohen Preise so gut wie gar nicht vorkommen? Darüber sprechen wir jetzt. Los geht's. Guten Morgen, Frau Speck.
Moin.
Ich habe gesehen, es passt ja, dass wir jetzt im Februar sprechen, denn es ist genau ein Jahr her, dass Sie die Ergebnisse des Bürgerrats Ernährung an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages, den wir bis vor kurzem jetzt so noch hatten, in der Zusammensetzung übergeben haben. Bevor wir darüber sprechen, was da drin stand und wie Sie vielleicht in dem Lichte auch den Wahlkampf beobachten, erklären Sie doch mal bitte kurz, was ist oder war denn dieser Bürgerrat Ernährung? Wie funktioniert er?
Ja, das erkläre ich Ihnen gerne. Also der Bürgerrat Ernährung, wie er in der Kurzform heißt, ist ja eigentlich der erste Bürgerrat, der vom Deutschen Bundestag bestellt worden ist, auch fraktionsübergreifend und jetzt nicht nur durch die damalige Ampelkoalition unterstützt, sondern von allen. Das heißt also auch die CDU und alle anderen Parteien, die im Bundestag sitzen, haben diesen Bürgerrat gemeinsam auf die Beine gestellt. Man hat sich schon, ja, das ist jetzt bestimmt schon fast 2 Jahre dann her, auf dieses Thema Ernährung und auf ein breites Thema geeinigt, denn man wollte sozusagen über Bürgerräte, das ist ja so eine Art klassische Art und Weise, wie man Bürgerräte einsetzt, ein breites Thema von den Bürgerinnen und Bürgern bearbeiten lassen. Und da fand man, dass Ernährung wohl das passendste Startthema ist. Und ja, dieser Bürgerrat Ernährung heißt eigentlich Ernährung im Wandel, Bürgerrat, erster Bürgerrat des Bundestages und ist eben, letztes Jahr genau um diese Zeit wurden die Empfehlungen übergeben. Im Januar wurden die Empfehlungen abgestimmt und die heiße Phase des Bürgerrates war letztes Jahr August 2023 bis Januar 2024.
Also es ist ja genau der richtige Zeitraum damals, was steigende Preise und so weiter angeht.
Bauernproteste.
Ja, und Bauernproteste, über die jetzt auch gerade niemand mehr spricht. Damals war es riesengroß. Kommen wir gleich zu. Was ich mich frage ist, wurde Ihnen da einfach sozusagen das Wort Ernährung mehr oder weniger zur freien Verfügung hingeworfen? Oder gab es da schon auch den ein oder anderen Wunsch der Abgeordneten konkret zu erfahren, was Bürgerinnen und Bürgern bei dem Thema durch den Kopf geht?
Also man hat tatsächlich versucht, das Thema sehr breit anzufassen. Das könnte man jetzt auch kritisieren, wenn man sagen könnte, naja, wie soll man so ein riesengroßes Thema bespielen? In Irland zum Beispiel gibt es ja ein sehr schönes Beispiel für einen Bürgerrat, der sich ja mit dem Thema Abtreibung und Recht auf Abtreibung beschäftigt hat und ja in dem sehr katholischen Irland damals eine sehr gute Empfehlung herausgegeben hat, die sehr progressiv war. Und hier hat man jetzt eher ein sehr breites Thema gewählt, hat aber vorher ein Konzeptpunktepapier aus dem Bundestag herausgeschrieben, in dem es aber aus meiner Sicht trotzdem immer noch sehr breit um das insgesamte Feld Ernährung ging. Also das hieß ja nicht nur die private Ernährung, also die individuelle Ernährung, wie ich es sagen würde, die Ernährung im Privathaushalt, sondern auch sich Gedanken zu machen über Wertschöpfungsketten. Das heißt also, wo kommen die Lebensmittel her? Wie werden tierische und auch pflanzliche Produkte produziert etc. Und so war dann der Bürgerrat auch angelegt, denn es gab ja auch Präsenzwochenenden und auch kleine Exkursionen und dementsprechend sollten die Bürgerinnen und Bürger sich über diesen breiten Zugang in das Thema einfinden.
Es ging ja dann offensichtlich eben auch um die Erzeugerseite, nicht nur die Kundenseite an der Kasse im Supermarkt oder beim Discounter. Was haben Sie denn so als die ein oder zwei Hauptanliegen der Beteiligten mitgenommen? Also waren da die Preise auch ganz oben, also sprich die Preise auf Kundenseite?
Ja. Also wenn Sie sich die neuen Empfehlungen, die es ja am Ende geworden sind, anschauen, dann steht ja jede Empfehlung für sich. Aber es steht natürlich, stehen eigentlich aus meiner Sicht drei Punkte über diesem ganzen Bürgergutachten. Und zwar, der erste Punkt ist mehr Transparenz und mehr, ich sage jetzt mal umgangssprachlich, Wissen, woher die Produkte herkommen. Das heißt, in den Empfehlungen zu Tierwohl und auch in der Mehrwertsteuerempfehlung ist ja ganz eindeutig klar geworden, dass die Bürgerinnen und Bürger, und das muss man an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, es handelt sich hier nicht wie viele andere Ernährungsräte um, ich sag mal, bereits schon sozial-ökologisch eingestellte Gruppen, sondern es war ein breiter Schnitt in der Bevölkerung. Wir hatten ja eine komplette Zusammensetzung nach männlich-weiblich, entsprechend dem Schlüssel der Bundesrepublik. Wir hatten Fleischesser versus Vegetarier und Veganerinnen in der gleichen Zusammensetzung. Das heißt also 90% und 9% und 1%. Also es war wirklich eine sehr breite Menge. Und ich komme jetzt nochmal zurück zu meinen Punkten. Also hier hat sich gezeigt, dass diese drei Aspekte Transparenz und mehr Wissen, wo es herkommt, dann vulnerable Gruppen schützen, also vulnerable Gruppen wie Kinder, Jugendliche, die eben mit Werbung und auch mit Essentscheidungen vielleicht noch nicht so kompetent umgehen können. Fragezeichen, muss man auch immer sagen, viele Jugendliche sind auch durchaus kompetenter als vielleicht ihre Großeltern. Und dann als drittes sozusagen die Bildung, Ernährungsbildung, Weiterbildung, mehr Wissen um Ernährung etc. Und da ist natürlich das Preisthema gerade über den über die Mehrwertsteuerempfehlung und auch über die Frage nach, wie werden Lebensmittel kontrolliert und auch die Empfehlung zum Tierwohlcent, also die Verbesserung der Haltungsbedingungen auch über die Verbraucherpreise, ganz eindeutig mit in den Fokus gerückt und wurden ja auch relativ weit oben in den Empfehlungen abgestimmt, sodass man schon sagen kann, dass viele Bürgerinnen und Bürger hier auch eine Zustimmung zeigen konnten, zwar nicht die allergrößte Zustimmung, ne, das hat ja das beitragsfreie Mittagessen für Kita und Schule bekommen, aber insgesamt schon eine große Zustimmung, auch bei denjenigen, die, wo man jetzt vielleicht aus wissenschaftlicher Sicht vielleicht sagen würde, ach Mensch, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass die das auch gut finden, weil sie vielleicht gar nicht sozioökonomisch so aus so starken Haushalten kommen.
Ja. Sie haben es gesagt, die Arbeit daran begann ja vor circa 2 Jahren schon. Vor einem Jahr wurde dann abgegeben. Mittlerweile liegen ja immer neue Zahlen vor über die Preissteigerung, unter anderem, die wir seitdem haben. Wir sind jetzt, glaube ich, bei über 35% Preissteigerungen bei Lebensmitteln im Supermarkt und Discounter. Unterschiede, ob Marke oder Eigenmarke, aber in der Summe. Eine interessante Zahl, die, oder finde ich jedenfalls, die man auch mittlerweile auslesen kann, ist, dass wir alle, wie bei Ihnen auch im Durchschnitt, 2 bis 3 Artikel weniger kaufen pro Einkauf, als womöglich auch damals, als der Bürgerrat gestartet ist. Glauben Sie, dass die Einschätzungen der Bürgerinnen und Bürger, die Sie da gesammelt haben, heute noch so ähnlich wären? Oder vielleicht wissen Sie es ja auch aus Ihrer normalen Arbeit in Anführungszeichen? Oder spitzt sich das mehr zu in Richtung unbezahlbare Preise teilweise, womöglich auch Verärgerung über so etwas wie Mogelpackung und so weiter? Und dass sich hier nichts ändert, obwohl Probleme wie diese seit Jahren ja gut belegt sind und nachweisbar sind.
Ja, ich würde das tatsächlich ein bisschen differenzierter betrachten. Also die Bürgerinnen und Bürger im Bürgerrat waren aus meiner Sicht sehr eindeutig für zum Beispiel die Veränderung der Mehrwertsteuersätze, die ja bedeuten würde, dass pflanzlich basierte Lebensmittel eher eine Mehrwertsteuerreduktion beziehungsweise auch eine komplette Verzicht auf Mehrwertsteuer bei Obst und Gemüse mit sich tragen würden, während hingegen Produkte, die eben als nicht so gesundheitsförderlich, so würde ich das jetzt mal ausdrücken, weil ich würde nie sagen, dass sie nicht gesund sind, weil es kommt ja immer auf die Menge bei Lebensmitteln an, dann mit einer höheren Mehrwertsteuer versehen worden sind. Dann haben wir uns auf der Expertinnenseite, die ja die Bürgerinnen und Bürger auch begleiten wollten, Gedanken darüber gemacht, was es denn im Lebensmitteleinzelhandel dann im Endeffekt heißen würde, weil das ist ja dann am Ende das, was zählt. Und da waren durchaus die Prognosen, dass es eventuell auch, wenn man eine Mehrwertsteuerveränderung durchsetzen würde, so wie man es ja jetzt gerade noch nicht durchgesetzt hat, aber wenn man sie durchsetzen würde, dass es eventuell im Handel gar nicht so zu einer starken Veränderung gerade bei den tierischen Produkten kommen würden, weil wir natürlich klassische Preisspannen haben, die auch bedient werden. Das heißt also, wenn ich einen Joghurt habe, der jetzt vielleicht bei 1,50 10 liegt und der durch die Mehrwertsteuer dann irgendwie eine Preissteigerung von nochmal 3 Cent oder sowas hätte, je nachdem, wie viele Anteile an Milch in diesem Joghurt zu finden sind, dann heißt es nicht unbedingt, dass der Handel das 1:1 weitergegeben hätte. Das war auch zum einen so ein bisschen diese Prognose zu sagen, naja, würde das in der letzten Konsequenz für die Verbraucherinnen und Verbraucher wirklich eine Preissteigerung mit sich bringen. Das war erstmal die eine Seite von dem Bürgerrat. Und jetzt das, was ich heute sehe oder was sie auch sagen mit dem Wort Mogelpackung, da muss man ja ganz klar sagen, dass an vielen Stellen die Frage nach Mogelpackungen ja auch häufig auf Produkte abzielt, die aus gesundheitlicher Sicht nicht unbedingt die sind, die sie sowieso kaufen sollten. Also das ist so ein bisschen mein Problem. Also ein schönes Beispiel dafür sind die Kartoffeln. Wenn man sich unterschiedliche Produkte anschaut im Lebensmitteleinzelhandel, wie Produkte oder Kartoffeln angeboten werden. Also ich habe die klassischen Kartoffeln im Bund, die ich irgendwie für 1,5 Kilo, 2 Kilo, die muss ich weiterverarbeiten im Privathaushalt, muss ich irgendwie zubereiten etc. Dann habe ich den Kartoffelpüree, das Kartoffelpüreepulver, was mir sozusagen dann am Ende den Kartoffelbrei bringt. Das ist natürlich schon mal um einiges teurer, weil dort ja die Kartoffeln schon vorverarbeitet sind etc. Und man natürlich suggeriert, dass ich weniger Arbeit zu Hause habe. Und dann das dritte Produkt, was ich sehr häufig finde und was ja auch gerne gegessen wird, wären die Kartoffelchips, die ja so, wenn ich jetzt mir den Kilogrammpreis anschaue, gerade gestern habe ich nochmal geschaut, lag dieser Kilogrammpreis ja so bei, 14 Euro bis 23 Euro, wenn man sich wirklich die Kartoffelchips anschaut. Und das ist aus meiner Sicht häufig ein Problem, was in dieser Debatte rund um Preise nicht so ganz auseinanderdifferenziert wird. Denn häufig sind ja die, ich sage jetzt mal Grundnahrungsmittel, dieses Wort benutzt man eigentlich heute ganz häufig ja gar nicht mehr so richtig, aber die klassischen Grundnahrungsmittel, die ich weiterverarbeiten muss, zwar auch von Preissteigerungen betroffen, klar sehen wir es an der Butter etc., aber in der letzten Konsequenz haben die natürlich nicht so eine Preissteigerung vollzogen wie dann anders weiterverarbeitete Produkte, wo sie dann auch jetzt gerade auf Mogelpackung angesprochen haben. Ne? Da war jetzt ja gerade WSC als ausgezeichnet. Das war so das, was mir gerade im Kopf
Vorsicht,
ist.
Vorsicht, das war Granini. Nicht.
Ah, Granini, oh Gott. Okay, Granini war. Sie sehen, ich bin da wirklich nicht so ganz so gut informiert, weil ich tatsächlich an der Stelle immer sagen muss, wir müssen Vorsicht walten lassen bei den Produkten, die wir uns anschauen und die dann auch gekauft werden. Aber ich verstehe natürlich trotzdem die allgemeine Sicht auf die Preissteigerung und bin da natürlich vollkommen bei Ihnen, dass die Preise insgesamt angezogen sind. Und das ist ja, lässt sich ja auch marktwirtschaftlich und in den Zahlen ganz eindeutig sehen. Die Frage ist eben nur, wie verhalten sich Verbraucherinnen und Verbraucher auch mit Substitutionsgütern? Und mit der Frage, ja, die ich immer dagegen stellen würde, wir sehen ja tatsächlich auch relativ hohe Anteile von Lebensmittelabfällen in Privathaushalten. Und da hat ja eine Kollegin das mal umgerechnet und hat so prognostiziert, dass es so 300 Euro pro Person pro Haushalt pro Jahr wären. Und das sind natürlich auch aus meiner Sicht schon große Felder, die dann nicht so ganz in dieses systemische Gesamtdenken einbezogen werden. Ne? Man regt sich auf über den einzelnen Preis. So, und das darf man ja auch, es ist ja auch alles gut. Aber die Haushaltsführung, die es mir vielleicht erleichtern würde, mit den Preissteigerungen besser umzugehen, weil ich eben weniger wegschmeiße etc., die zählt da natürlich genauso mit rein. Aber das ist dann natürlich wieder meine eigene Verantwortung. Da sehen eben in einzelnen Erhebungen zu privaten Haushalten und Lebensmittelabfällen, dass das natürlich auch ein großes Thema ist und dass das natürlich dann im Einkaufsverhalten sich irgendwie widerspiegelt.
Lebensmittelverschwendung ist natürlich ein Riesenthema und Sie sehen es dann, als ein noch größeres Thema, weil Sie die Zusammenhänge eher sehen als die meisten von uns, die dann auf die Schnelle eben einkaufen. Und Sie sagten es ja eben am Beispiel von Kartoffelpüree, auch teilweise dann in der Hoffnung, es geht zu Hause dann auch schnell. Ja. Ich habe deswegen unter anderem so danach gefragt, weil ich am Samstag hier ein Gespräch hatte mit der ernährungspolitischen Sprecherin der Gruppe der Linken im Bundestag, Ina Latendorf, die gerade im Haustürwahlkampf ist. Und ich habe erzählt, dass das Thema der hohen Preise da ist bei den Menschen, verbunden mit auch so einer Machtlosigkeit. Ich muss ja einkaufen, an den Preisen kann ich nichts machen. Sehr, sehr ärgerlich. Da gibt es dann eine Menge Wut. Wie beobachten Sie denn, was das angeht, auch wenn Sie es natürlich weiter ausdifferenzieren können, dieses Thema, wie beobachten Sie, was das angeht, den Wahlkampf und die Themensetzung dort? Weil man sollte doch meinen, selbst die Lebensmittelverschwendung, aber auch erstmal die Kosten, die gehen ja wirklich jeden an, bis auf die Handvoll, die sagen kann, ist mir egal, ich habe genug Geld. Wie beobachten Sie das?
Ja, ich beobachte das tatsächlich mit, also ich bin da sehr zwiegespalten, denn tatsächlich hat ja die SPD versucht, einzelne Thesen aus dem Bürgerrat mit aufzunehmen. Ich habe aber das Gefühl, dass es gar keiner wahrnimmt. Also die SPD hat ja sehr klar gesagt, dass man, dass sie sich da stark für einsetzen wollen, das beitragsfreie Mittagessen zu unterstützen für Kinder und Jugendliche. Und da sehe ich wirklich einen sehr großen Punkt, denn Sie müssen sich überlegen, wenn die Kinder beitragsfrei Mittagessen können in Kita und Schule, dann entlaste ich den Privathaushalt ja auch in einem konkreten, direkten Zusammenhang. Das heißt, ich habe keine Essenspauschale mehr, die Kinder können frei dorthin gehen, sie haben keine Stigmatisierung etc. Also da habe ich ja sehr viele Nachzieheffekte. Da habe ich das Gefühl, dass es die SPD überhaupt nicht kommuniziert bekommt, weil, ja gut, ich könnte Ihnen da mehrere Gründe sagen, aber ich begrenze mich wahrscheinlich mal auf einen. Weil aus meiner Sicht immer noch in Deutschland, und das zählt wahrscheinlich auch für die anderen Parteien, das Thema Ernährung als Privatangelegenheit gesehen wird. Mhm. Und wenn wir uns das in den skandinavischen Ländern oder auch aus meiner Sicht auch in Amerika, auch wenn es jetzt gerade ein bisschen schwierig ist, aber trotzdem gibt es in Amerika jetzt sehr große School-Feeding-Programme, die dann wirklich sehr eindeutig zeigen konnten, dass Kinder dort auch sehr stark von profitieren, auch aus sozioökonomisch schwächeren Familien und genauso aber auch aus den sozioökonomisch starken Familien, weil alle Kinder zusammen essen und Essen da so ein Konflikt entschärfer auch häufig ist. Und dieses Thema Ernährung als Privatsache, das funktioniert in einer Welt, in der es so viele Probleme gibt, aus meiner Sicht halt überhaupt nicht mehr. Und dadurch, dass auch aus den Parteien, aus diesen Situationen, aus den Wahlprogrammen etc. dieses Thema Ernährung so weggeschoben wird, obwohl es eigentlich die Bürgerinnen und Bürger sehr stark interessiert, aus meiner Sicht, kommt das an vielen Stellen gar nicht durch. Denn ich habe an vielen Punkten, also ich beschäftige mich ja nicht nur mit Ernährung, sondern wir schauen uns ja auch Konsumstrukturen rund um den Haushalt, also auch Mobilität, Wohnen etc. an. Da sind ja ganz viele Themen aktuell drin, die Bürgerinnen und Bürger interessieren, die aktuell überhaupt nicht adressiert werden. Und das ist ein bisschen schade, weil sie eigentlich adressiert würden. Also im Wahlprogramm stehen sie ja drin. Ich habe sie ja selber gelesen. Und dadurch, dass es dann aber häufig doch in diese Privatebene geschoben wird und viele SpitzenpolitikerInnen auch das Thema Ernährung überhaupt nicht auf ihrer Agenda haben, weil es überhaupt nicht ihr Herzensthema ist, wird es weggeschoben.
Und Sie sprechen jetzt ja gerade freundlicherweise immer vom Thema Ernährung. Man könnte ja wenigstens im Wahlkampf das ein bisschen ummünzen und etwas anders kommunizieren, nämlich in Richtung Preise. Das ist ja auch das, was die SPD Klar. letztlich auf den Plakaten anfangs genau. jedenfalls yeah. probiert hat.
Genau.
Mit der Mehrwertsteuersenkung.
Genau.
Mir kommt es auch regelmäßig so vor. Man hat immer so das Gefühl, dass es so ein bisschen belächelt wird mit ihr und euer Lebensmittelthema. Dabei okay. betrifft es wirklich jeden von uns und es betrifft ja auch mehrere gesellschaftliche Gruppen. Wir hatten es eingangs gesagt, vor nicht allzu langer Zeit haben wir alle noch über die Bauernproteste gesprochen. Da ging es um Agrardiesel, aber letztlich also um den Preis, den die Anbauenden bekommen für das, was sie erzeugen. Kommt im Wahlkampf gar nicht mehr vor. Klima, was teilweise jetzt gerade zum Beispiel Klimawandel als Begründung genannt wird für teuren Orangensaft oder teuren Kakao, kommt nicht vor, gestern auch nicht im Quadrell bei RTL und NTV. Migration dagegen, klar, ist ein großes Thema. Die Rede des Vizepräsidenten auf der Münchner Sicherheitskonferenz ist ein großes Thema. Trotzdem, das, was jeden betrifft, wo man entlasten könnte, findet nicht statt. Wie war Ihr Eindruck, als Sie für den Bundestag gearbeitet haben? War das Interesse der Abgeordneten dort größer in Wahrheit als das, was wir jetzt gerade zu sehen bekommen? Oder wird hier wirklich aus yeah. anderen Gründen, wird das einfach überlagert, was dann vielleicht zeigen könnte, es wird letztlich dann doch eben nicht ernst genommen?
Also, Punkt ist, dass es tatsächlich, es gibt ja einen großen Ausschuss Ernährung und Landwirtschaft im Bundestag. Das heißt, dort sind ja alle Parteien auch drin, also auch die CDU etc., für alle, die sich jetzt nicht so in den Ausschüssen auskennen. Es sind alle Parteien drin, dürfen Fragen stellen und es gibt schon sehr viele PolitikerInnen und Politiker, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Aber es wird einfach von anderen Themen so knallhart überlagert und schon immer aus meiner Sicht, also eigentlich schon seitdem ich mit dem Thema mich professionell beschäftige, dass es sehr stark runterfällt und die, was aus meiner Sicht Politik gerade unterschätzt, ist, dass Bürgerinnen und Bürger aber sich an der Stelle an vielen Punkten sehr viel progressiver und sehr viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen mittlerweile. Und dass es viel mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, gerade auch durch diese ganzen Side-Effects wie die Veränderung der Erwerbsstrukturen, also mehr Frauen in Teilzeit- und Vollzeitarbeit etc. Dadurch ist das Thema weg aus dem Privathaushalt, also auch wenn es immer noch eine Privatsache an vielen Stellen natürlich ist, weil sich am Wochenende niemand einmischen wird, was ein Privathaushalt essen wird, aber das ist es definitiv. Also aus meiner Sicht hätte mindestens ein oder zwei Parteien hätten es schaffen können, mit diesen Themen aus dem Bürgerrat Wahlkampf machen zu können. Dadurch, dass aber jetzt gerade diese, also die SPD auf jeden Fall, sagen wir es mal so, die Linke aus meiner Sicht auch, weil die haben sich sehr stark schon damit auseinandergesetzt. Die hätten schon viel mehr Punkte da setzen können. Und dann erkennt man aber, weil sie ja auch gesagt haben, standen alle Parteien dahinter. Ich als Wissenschaftlerin finde es manchmal sehr befremdlich, wie Parteien sich verhalten und wie auch Einzelpersonen sich sozusagen auf der offenen Bühne verhalten und dann im Hintergrund. Denn alle PolitikerInnen, die dort rund um den Bürgerrat sich engagiert haben oder die dort vor Ort waren, es gab ja auch mehrere Empfänge dazu etc., die wissen eigentlich alle, dass das, was die Bürgerinnen und Bürger da gemacht haben, eine echt super Leistung ist. Und dass es auch eine bessere Leistung ist als zum Beispiel die deutsche Ernährungsstrategie, weil es um einiges konkreter ist, das Bürgerratsgutachten, als die Ernährungsstrategie. Und das sagen auch viele meiner Kolleginnen aus der wissenschaftlichen Ebene. Aber auf der großen Bühne verhält man sich eben parteipolitisch und sagt dann Dinge wie, naja, also das ist jetzt CDU-Zitat, also es ist ja schön, was Sie hier gemacht haben und es ist auch toll, dass Sie hier ein halbes Jahr gearbeitet haben, aber eine Grundlage für eine neue Gesetzgebung ist das ja nicht. Und natürlich ist es das nicht, weil die Bürgerinnen und Bürger das ja auch gar nicht erwartet haben, aber diese Wertschätzung, das zu wahrzunehmen und auch aufzunehmen, die konnte man parteipolitisch eben nicht spielen, obwohl das Thema Bürgerrat ja gerade, also es ist ja eine Grundidee, die auf Wolfgang Schäuble zurückzuschieben ist. Dementsprechend ist es ja eigentlich überparteilich doch in einer großen Mehrheitssituation. Aber da konnte man sich einfach nicht aus den parteipolitischen Punkten entfernen und einfach mal sagen, Mensch, ich jetzt als Person, ich stehe hier, ich bin Politikerin, aber ich finde das super, was ihr hier gemacht habt und ich versuche das mit in meine Fraktion zu nehmen, auch wenn man dem insgesamt im Bürgerrat gerade kritisch gegenübersteht. Sowas hätte man ja sagen können, aber sowas sagt man dann eben nicht.
Wie sehr hat Sie selbst das überrascht und was hat das denn mit Ihren Bürgerinnen und Bürgern aus dem Bürgerrat gemacht, diese Erfahrung selbst dann oder das dann selbst vor Ort zu erleben? Auch da wieder empfinde ich jetzt so ein letztendliches dann doch nicht ernst genommen werden.
Man hat natürlich das schon ernst genommen, das will ich jetzt damit auch nicht sagen, aber man konnte es eben parteipolitisch nicht umsetzen. Die Frage an der Stelle ist immer, was kann Wissenschaft und was kann Politik? Also wenn Sie mich jetzt persönlich fragen als Wissenschaftlerin, dann würde ich natürlich sagen, meine Güte, jetzt reißt euch doch mal zusammen und schaut doch mal euch die Ergebnisse an. Das ist aber ja in so vielen Politikfeldern gerade so, dass WissenschaftlerInnen schon seit 20 Jahren die Dinge sagen, die immer noch nicht umgesetzt sind. Also das muss man sich ja an vielen Stellen jetzt auch mal vor Augen führen, sei es in der in Richtung Gebäude und Infrastruktur, in Richtung Mobilität und in Richtung Ernährung. Also da sind ja so viele Punkte, die sich da gerade decken mit den Punkten, die vor 20, 30 Jahren schon gesagt worden sind, die weiterhin ignoriert werden, weil es nun mal Probleme sind, die auch häufig sich nicht in einer Legislatur eben lösen lassen. Und dann, was hat das mit den Bürgerinnen gemacht? Ja, wie soll ich sagen? Es gab diese öffentliche Sitzung zur Übergabe und da hat man wirklich, nachdem Herr Amthor, ich nenne ihn jetzt einfach mal beim Namen, weil der ist ja auch als Sprecher für den Bürgerrat zuständig gewesen, ja. Nachdem Herr Amthor eben parteipolitisch sehr deutlich eben diese Punkte gesagt hat, die ich eben schon adressiert habe, merkte man richtig, dass in dem Plenum, wo alle Bürgerinnen und Bürger saßen, so eine Unruhe entstanden ist und dass man das auch richtig im Raum so gemerkt hat. Und tatsächlich war es so, dass aber keine von den Bürgerinnen und Bürgern sich getraut hat, gegen so einen großen Politiker, der körperlich gar nicht so groß ist, aber eben so also medial groß aufgenommen wurde und ihn kennt nun mal jeder. Und das verstehe ich auch, dass man da sehr viel Respekt hat und das ist ja auch vollkommen okay. Und in dieser Sitzung habe ich ja dann nochmal außerhalb des Protokolles das Wort ergriffen und habe versucht, für die Bürgerinnen und Bürger zu sprechen und habe gesagt, ich möchte bitte, dass sie das hier ernst nehmen und dass sie das eben nicht auf der parteipolitischen Linie sehen, sondern als übergreifendes Ergebnis. Das hat dann sehr viel Beifall von den Bürgerinnen und Bürgern gebracht, weil sie sich, also weil sie alle erleichtert waren, dass es jemand nochmal so deutlich sagt, der vielleicht auch das Standing hat, das zu sagen. Also auch wenn ich jetzt nicht unbedingt sagen würde, dass ich jetzt mit Herrn Amthor, der hört mir dann trotzdem nicht zu. Aber das könnte man an vielen Stellen ja. natürlich so sehen, dass da es wichtig war, einfach das nochmal zu adressieren. Und die Bürgerinnen und Bürger haben sich zum Glück davon aber nicht entmutigen lassen, sondern ich weiß von vielen, dass die vor Ort in ihren lokalen Wahlkreisen versucht haben, sehr viel Werbung für das Bürgergutachten zu machen, sehr viel sich in die Politik kommunal einzumischen und auch versuchen an ganz vielen Stellen sich in Bürgerräte einzuklinken auf regionaler Ebene. Also die haben sich alle überhaupt nicht entmutigen lassen.
Also die Beteiligten sind noch an Bord und haben
es sind viele noch, genau. Es gibt schön. Immer noch eine WhatsApp-Gruppe. Wir haben tatsächlich dieses Semester eine Ringvorlesung auch gehabt, wo wir dann auch die Bürgerinnen und Bürger vom Bürgerrat in einer Sitzung zu Wort kommen lassen haben. Da haben sie sich auch nochmal für uns versichert, dass sie weiter am Ball bleiben, auch jetzt nach dieser Regierungskrise etc. Und in der letzten Konsequenz, also ich muss auch ganz klar sagen, mir ist es auch parteipolitisch, weil ich verhalte mich ja eh auf der neutralen Ebene, mir ist es auch ganz egal, wer jetzt, also mir ist es nicht ganz egal, wer in die Regierung kommt, aber ich bin sehr klar darüber, dass die Regierung in Richtung Schwarz auf jeden Fall wechseln wird. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Hauptsache, wir machen das. Also mir ist es total egal, ob es die SPD oder die CDU am Ende in der Situation umsetzen möchte oder wird. Aber Hauptsache, es werden die Dinge umgesetzt. Und ein Beispiel ist wahrscheinlich, wenn man zurückschaut, eventuell auch die Debatte um das Elterngeld und die Elternzeiten. Also es war jetzt ein ganz anderes Thema, aber das war ja ein sehr SPD-lastiges Thema. Ja, das wurde 20 Jahre bevor das eingeführt wurde, ja ganz stark von den Frauen aus der SPD zur Gleichberechtigung der Frauen etc. gefördert. Es wurde immer klein geredet und wer hat es dann umgesetzt? Die CDU. Und sowas wünsche ich mir halt jetzt auch.
Okay, dann reden wir doch jetzt gleich mal über die Möglichkeiten, die Politik hat. Ein paar Vorschläge, die auch die Linke vor allem ja auch laut Foodwatch als einzige mit im Wahlprogramm hat. Ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht, dass Philipp Amthor so eine entscheidende Rolle in ihrem Bürgerrat gespielt hat.
Ja, ja, ich auch.
Weil ich glaube, wenn er entscheiden könnte, würden wir alle einfach von Quetschis und Ferdi Fuchs leben. Also,
ja, ja, das stimmt.
Ja, und in der Warteposition dann Julia Klöckner. Da müssen wir,
ja.
Ja, oder? Wenn das so weitergeht.
Na klar, dann, das, ja, das wäre ein Traum.
Übernimmt Nestlé wieder.
Ja.
Ja. Also, dann kommen wir nochmal von dem, was uns bevorsteht, zu dem, was manche sich jetzt noch erhoffen. Was sind denn die Hebel, die wir zurzeit haben? Also Mehrwertsteuersenkung oder sogar ganze Abschaffung haben wir schon kurz angerissen. Manche sagen Mehrwertsteuer ganz weg auf die sogenannten Grundnahrungsmittel oder auf Obst und Gemüse. Andere sagen von 7% auf 5%. Was halten Sie denn davon aus wissenschaftlicher Sicht?
Ja, da habe ich tatsächlich zwei Seiten. Also zum einen würde ich im ersten Moment sagen, Mensch, super, gerade die gesundheitsförderlichen Lebensmittelgruppen senken, so gut wie möglich, das zu unterstützen, weil es einfach ein positiver Impuls für Bürgerinnen und Bürger ist, wenn man sagt, als Bundesrepublik, wir wollen das reduzieren etc. Auf der anderen Seite ist es so, nur weil jetzt, ich sage jetzt mal ein Kilo Möhren, kommt ja immer darauf an, wie viel die gerade kosten, aber wir sagen jetzt mal 5 Cent günstiger sind,
ja,
werden nicht alle Privathaushalte in den Lebensmitteleinzelhandel rennen und diese Möhren kaufen, weil sich dadurch natürlich die Alltagsstrukturen auch nicht verändern. Ich würde es aber trotzdem als positives Impulsbeispiel, als positiven Impuls sehen, zu sagen, hey, wir wollen gute, solide Ernährung, die gesundheitsförderlich ist und vielleicht auch idealerweise noch ein bisschen ökologisch relevant, unterstützen. So würde ich die Mehrwertsteuerreduktion sehen. Aus meiner Sicht muss es ein Werkzeugkasten geben, wenn man das so sieht, an unterschiedlichen Instrumenten, die das unterstützen. Das heißt, wir müssen die Gemeinschaftsverpflegung verbessern, also nicht nur die Kita und Schule, sondern auch die Verpflegung in Senioreneinrichtungen, in Kliniken und auch in der Betriebsgastronomie. Betriebsgastronomie ist dann an vielen Stellen schon sehr hip und sehr individuell, aber trotzdem haben wir da noch sehr viele Aspekte. Also dort, wo Menschen wirklich täglich essen, dann sollten wir uns genau über fiskale Programme Gedanken machen. Das ist nicht nur die Mehrwertsteuer, sondern es ist auch zum Teil in Richtung Zuckersteuer, Süßgetränkesteuer etc., weil das dann doch gar nicht so schlechte Wirkungen in anderen Ländern sich gezeigt hat, die das umgesetzt haben. Dann ist es aus meiner Sicht noch absolut relevant, sich auch mehr Gedanken über die Wertschöpfungsketten zu machen. Das heißt also, wo kommen die Lebensmittel her, wo werden sie erzeugt? Wir haben ja in Deutschland aus meiner Sicht durch die falschen, Audiokommentar, ich setze es jetzt gerade mal in Anführungsstriche, ja, durch die
gesehen.
Falschen Kommentare, durch die falschen Strategien der letzten 30, 40 Jahre. Und das hat für mich auch jetzt nichts mit dem einzelnen Landwirt zu tun, sondern das hat auch sehr viel mit den politischen Entscheidungen, die dann die Landwirtschaftskammern sozusagen ausgeführt haben, zu tun, dass dort einfach ganz viele nicht optimale Anbaustrategien und Haltungsstrategien, Stallungen etc. gebaut worden sind, beziehungsweise sich dafür entschieden wurde. Das ist natürlich jetzt nicht innerhalb von 5 Jahren zu ändern, aber dabei könnte man auch relativ kurzfristig Anreize schaffen. Wir haben ja einen extrem schlechten Selbstversorgungsgrad mit den Lebensmitteln, die wir eigentlich als empfehlenswert einstufen in Deutschland, und dementsprechend ist es natürlich ein riesengroßes Thema an der Stelle, weil da einfach viele Entscheidungen getroffen worden sind, die jetzt auch nicht in 5 Jahren sich mal eben ändern lassen, aber wo auch viele Landwirte sagen, Mensch, ja, wir würden ja was ändern, aber wir brauchen natürlich auch ein bisschen die Anreize dafür. Aber also die Frage ist ja dann immer, wer entscheidet das dann und wer gibt dann die Lebensmittel auch weiter? Deswegen gibt es ja jetzt viele kleinere Projekte, die auch vom BMEL gefördert werden. Und da sind wir auch sehr dankbar. Also aus meiner Sicht war das schon eine super Idee, mehr in Richtung Direktversorgung, also direkter Austausch zwischen Landwirten, Erzeugergemeinschaften und der Außerhausgastronomie in den Regionen zu kommen, um dann wirklich feste, ganz resiliente und aber vor Ort verankerte Wertschöpfungsketten zu schaffen, die gar nicht mehr über die Großhandelsstrukturen gehen, sondern die dann direkt diejenigen, die in den Regionen erzeugen und versorgen, miteinander zu vernetzen.
Was wir im Einzelhandel haben, ist doch häufig die paradoxe Situation, dass die falschen Lebensmittel sozusagen zu billig bzw. zu teuer sind, was immer wieder zu dem Missverständnis führt. Die einen beschweren sich über zu hohe Preise, wer soll das noch bezahlen, während die Erzeugerseite sagt, Moment mal, ich zahle bei der Milch drauf, die ihr kauft. Wie ist Ihre Einschätzung? Könnte da eine Neuordnung oder könnte Politik da eine gewisse Ordnung reinbringen und könnte ein Preisdeckel hier helfen, den die Linke ja vorschlägt, den es ähnlich in Griechenland und ich glaube Kroatien auch schon gibt, wo wechselnde Grundnahrungsmittel Woche für Woche tatsächlich staatlich gedeckelt sind, kontrolliert dann im Zweifel in Deutschland durch eine Preisbeobachtungsstelle, die eben nicht nur die Linke, sondern auch beispielsweise Foodwatch fordert. Ist das praktikabel und wollen das die Bürgerinnen und Bürger eigentlich? Was war da Ihre Erfahrung?
Ja, ich glaube, zu so einem differenzierten Thema haben sich die Bürgerinnen und Bürger ja gar keine Gedanken gemacht. Da würde ich mir jetzt an dieser Stelle, glaube ich, auch kein Urteil erlauben. Die Herausforderung an diesem Punkt ist, also ich bin absolut für die Stärkung, also zum Beispiel jetzt des Bundeskartellamtes etc. in Richtung Verbraucherschutz. Denn wir sehen ja, es gab da ja mehrere Vorstöße, dass es eigentlich in den letzten Jahren in diese Richtung gehen sollte und man das aber ja politisch dann doch wieder abgeblockt hat, das Bundeskartellamt zu stärken. Und eins meiner Fächer in der Lehre ist ja auch die Verbraucherpolitik, der Verbraucherschutz. Und da sehen wir eben, dass es natürlich kein Wunder ist, dass der Verbraucherschutz und die Verbraucherpolitik insgesamt in Deutschland total unterversorgt sind. Nicht nur an geldlichen Mitteln, sondern auch an Repräsentativität, weil nun mal diese Dinge geblockt worden sind. Ja, ein Preisdeckel, da würde ich jetzt sagen, da müsste man sich mal die Marktmechanismen anschauen, wie es dann in der letzten Konsequenz weitergegeben würde. Ich sehe einfach eine große Stellschraube wirklich in der Sortimentspolitik im Einzelhandel. Es gibt ja jetzt von einem Discounter ja auch den Vorstoß, mal das Gesamtsortiment zu mappen und zu schauen, wie viele Produkte sind denn aus diesem Gesamtsortiment pflanzlich und wie viele sind tierisch. Also nicht nur aus gesundheitlicher Sicht, sondern auch aus ökologischer Sicht natürlich sinnvoll. Und da ist es natürlich so, dass man da jetzt eine Zahl hat, mit denen jetzt erstmal keiner anfangen. Also da kann ja niemand erstmal was mit anfangen, weil ich habe ja gar keinen Status quo. Und ich weiß auch nicht, was die anderen so für eine Sortimentspolitik haben. Aber trotzdem fand ich jetzt den Vorstoß ganz interessant, denn aus meiner Sicht ist es nicht damit gelöst, dass auf Einzelebene wir Produkte mit dem Nutri-Score etc. auszeichnen, sondern dass eigentlich auf der Meta-Ebene, also über die Beschaffung, über die Sortimentspolitik im Lebensmitteleinzelhandel, dann Produkte eventuell schon gar nicht mehr gelistet werden würden, beziehungsweise eben einen guten Regalplatz bekommen etc. Also das ist für mich eher das, um nicht wieder auf diese kleinen Situationen in Richtung Produktgestaltung, in Richtung, welche Produkte soll ich kaufen etc.
Klingt für mich aber nach etwas, was Politik eigentlich gar nicht wirklich ändern kann, oder? Außer beispielsweise, Sie hatten es angesprochen, eine bessere Ausstattung des Bundeskartellamts oder eine Anpassung der Anforderungen und Aufgaben. Reinregieren in den Discounter wirkt aus Ihrer Sicht jetzt dann doch schwieriger, als dann in wenigen Wahlprogrammen steht und versprochen wird.
Genau, reinregieren ist schwierig. Die Herausforderung an der Stelle ist wahrscheinlich, dass es natürlich schwierig ist, da Ansätze zu finden. Aber wir sehen es da jetzt zum Beispiel auch über die CSRD, also die Nachhaltigkeitsberichterstattung auf EU-Ebene, dass wir dort ja sehr viele Nachzieheffekte haben. Und wenn man sowas in die Richtung denken würde, dann ist das, glaube ich, gar nicht so ganz unrealistisch, weil es heißt, es würde ja nicht bedeuten, dass irgendwas verboten ist, sondern es geht ja eher um die Anteile des Ganzen und um die Frage nach, wie viel ungesunde, in Anführungsstrichen, Lebensmittel werden denn dann gelistet und wie sind die zusammengesetzt etc. Das ist ein riesengroßer Rattenschwanz, das ist mir vollkommen klar. Ja. Ist auch, also wäre jetzt auch nicht meine Aufgabe. Ich meine, über Sortimentspolitiken lässt sich, glaube ich, viel mehr regeln als über diese Einzelebene, um diese Idee des mündigen Verbrauchers, der Verbraucherin, die dann vermeintlich immer die richtige Entscheidung trifft, weil es ist ja vollkommen klar, dass das nicht so ist. Denn, also das ist ja auch hier unser Thema im Podcast. Also dementsprechend wäre da aus meiner Sicht eine große Verantwortung eben in dieser Stufe der Wertschöpfungskette, weil man dort einfach so viel steuern kann, ne? Auf der einen Seite eben die Nachfrage und auf der anderen Seite auch die Abnahme.
Ja, und das wirklich mündig Entscheidungen treffen wird natürlich auch gerne von den Handelskonzernen zumindest maximal erschwert. Das zeigen wir hier im Podcast ja auch andauernd. Also Stichwort bei Lidl beispielsweise Deutschlands günstigster Preis. Und wenn man genau hinguckt, stimmt es im Zweifel nicht. Frau Speck, wenn Sie einen Wunsch frei hätten, Sie sagen, Ihnen ist egal, wer es umsetzt, aber es müsste direkt nach der Bundestagswahl umgesetzt werden, damit jeder was davon hat. Was wäre das als kurze Antwort? Was würden Sie machen?
Darf ich mir zwei Sachen wünschen?
Ja, klar.
Ja, okay. Dann würde ich sagen, die vulnerablen Gruppen mehr in den Blick nehmen. Das heißt zum einen Kinder und Jugendliche, weil die fallen aus meiner Sicht absolut gerade runter. Ob das jetzt mit dem beitragsfreien Mittagessen ist oder mit der Verbesserung der föderalistischen Struktur der Bildungspolitik, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Das sollte alles verändert werden. Das wäre für mich einer der wichtigsten Punkte. Und dann, und das ist tatsächlich auch etwas, was aus meiner Sicht absolut hinten rüberfällt, gerade die Situation der Studierenden und der Auszubildenden, denn denen geht es gerade auch wirklich nicht besonders gut. Ich sehe es bei meinen Studierenden, dass sie einfach alle mittlerweile nebenbei arbeiten müssen, weil BAföG selbst in mittelteuren Städten wie Osnabrück einfach nicht unbedingt reicht. Und das verlängert Ausbildungszeiten. Das kann volkswirtschaftlich aus meiner Sicht nicht unser Wunsch sein, dass das so ist. Und das ist definitiv etwas, wo sich die Jungen, also insgesamt, wo viele junge Leute sich so ein bisschen mit dem Gefühl der Abgehängtheit aufwachsen, groß werden, erwachsen werden. Und das liegt mir gerade sehr stark am Herzen, denn ich will jetzt nicht gegen ältere Bevölkerungsgruppen wettern oder so, aber ich merke einfach gerade, dass dadurch, dass die so eine große Mehrheit ausmachen, dass sich einfach so viele Aspekte gerade auf deren Meinung zugeschnitten sind, dass die Jüngeren, also alle, die unter 30 sind, gerade absolut runterfallen.
Okay, gut, das nehmen wir mit. Und für alle Älteren, falls uns Ältere zuhören, kommt jetzt noch unsere kleine Rubrik und die heißt so.
Tja, und was jetzt?
Mit der Betonung in dem Fall auf jetzt und nicht erst nach der Wahl in der nächsten Bundesregierung. Sie müssen es wissen, Frau Speck, wie sollten wir alle denn zurzeit einkaufen, um uns Ärger zu ersparen, Geld zu sparen im besten Fall, aber eben jetzt nicht zu sehr auf, Sie sagen es nicht gerne, aber ich sage es, ist der einfache halber, gesunde Ernährung zu verzichten. Vollwertige Ernährung. Wie sollten wir vorgehen? Oder was sollen wir lassen?
Also, das ist ja jetzt eine Frage. Ich finde es immer interessant, mir, wenn ich selber im Lebensmitteleinzelhandel bin, die Körbe anzuschauen oder die Wägen. Denn man hat ja häufig das Gefühl, dass im Rahmen des Gangs in den Supermarkt sich doch mehr Produkte in den Korb schmuggeln, als eigentlich es gewollt ist. Und dementsprechend wäre mein erster Hinweis, der Einkauf fängt für mich im Privathaushalt an, wenn ich als Privatkonsument einkaufen gehe. Und das heißt, ich mache mir zu Hause einen Überblick darüber, was ich habe, was ich in den nächsten Tagen zubereiten möchte. Das heißt also morgens, mittags, abends, alle drei Mahlzeiten und mache mir einen Einkaufszettel. So unsexy das klingt, aber das ist tatsächlich der beste Weg. Und das sieht man auch sozioökonomisch in vielen Tests, die wir auch mit Studierenden etc. gemacht haben, dass wenn ich einen Einkaufszettel habe, dass ich dann viel besser weiß, in welche Richtung es geht. Und dann landen natürlich immer noch Produkte in meinem Korb, die vielleicht nicht so optimal sind, aber das kann ich dann ja natürlich getreu auch als Lusteinkauf stehen lassen. Und dann sollte sich, wenn man das so sieht, aus meiner Sicht der Einkauf auch gar nicht so stark verteuern lassen. Also die Frage nach dem Vorratshaltung steckt da drin, die Frage nach dem, dass ich weiß, wie viel ich eigentlich brauche für die nächsten Tage etc. steckt da drin. Und auch, dass ich das kaufe, was ich eigentlich kaufen will und nicht das, was der Lebensmitteleinzelhandel denn so bewirbt gerade.
Wobei sich natürlich auf Sonderangebote achten dann schon teilweise lohnt, ne? Und die dann mit auf den Einkaufszettel zu nehmen und zu bevorraten, also erstmal rein finanziell.
Rein finanziell natürlich. Die Frage ist aber dann natürlich, muss ich dafür dann auch wieder an unterschiedlichen Einkaufsorten einkaufen gehen? Das heißt, wenn ich dann natürlich wieder mit dem Auto irgendwo hinfahren muss, dann lohnt sich das in der Regel sozioökonomisch als auch ökologisch nicht so unbedingt. Das ist natürlich ein großer Punkt. Und neben dem Einkaufszettel wäre für mich immer noch die ganze Frage nach, wie stark verarbeitet sind die Produkte. Ich weiß, dass man natürlich in einem Privathaushalt, der jetzt familiär geprägt ist oder so, natürlich auch nicht viel Zeit hat, um sich Gedanken zu machen. Und nicht so viel Zeit hat, um Mittagessen zu machen oder Abendessen zu kochen. Aber häufig sind ja vorverarbeitete Produkte jetzt auch nicht so sehr viel schneller als die Produkte, die ich selber zubereiten kann. Ja.
Okay, also wir halten nochmal fest. Sie haben im Februar 2024 Ihren Bericht abgegeben. Hätten gerne mehr Ergebnisse gehabt, höre ich so insgesamt raus nach unserem Gespräch jetzt nach einem Jahr im Februar 2025. Wären Sie, wenn der nächste Bundestag Sie bittet, nochmal mit dabei im Bürgerrat Ernährung?
Ja, auf jeden Fall. Weil ich weiß auch, dass politisch auf der politischen Bühne natürlich viele Dinge viel länger brauchen und dass ein Jahr da eigentlich nichts ist, auch wenn ich immer sagen würde, wir haben nicht mehr so viel Zeit, auch unter ökologischen Gesichtspunkten. Aber ich wäre auf jeden Fall dabei, weil ich es schon wichtig fand und finde, dass die Aspekte, die adressiert worden sind, auch von WissenschaftlerInnen mit einem Faktencheck versehen worden sind, weil gerade im Kontext Ernährung haben wir ja auch sehr viele Aspekte, die nicht so sonderlich treffend sind und viele Meinungen, die eventuell vielleicht auch nicht die Allgemeinmeinung, die zahlenbasierte, faktenbasierte Studienlage wiedergeben, sondern dann Einzelmeinungen sind, und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass das wissenschaftlich unterstützt ist.
Das ist doch schon mal eine gute Nachricht, dass Sie dann nochmal dabei wären, egal wie der nächste Bundestag zusammengesetzt ist. Frau Speck, vielen Dank für heute. Wir können uns ja dann vielleicht nächsten Februar wieder sprechen.
Ja, warum nicht?
Ja, genau. In 6 Tagen ist es soweit. Da können wir den Bundestag dann selbst und eigenhändig neu zusammensetzen. Also geht auf jeden Fall wählen. Und meine letzte Empfehlung ist, abonniert doch mal den Newsletter von Radikal und Reduziert. Dann verpasst ihr keine Folge und bekommt außerdem ergänzende Informationen und den ein oder anderen Link und Bilder zu den Gesprächen hier. Weiter geht's am Donnerstag. Dann ist Hajo Schumacher zu Gast. Freue ich mich sehr drauf. Und danke, Frau Speck. Tschüss.
Ja, tschüss.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.